The Pioneer Morning Briefing mit Gábor Steingart.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gábor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 23. März. Die SPD wollte in Rheinland-Pfalz gestern Abend feiern und dann das. Plötzlich feiern die anderen. Gordon Schnieder, der weithin unbekannte CDU-Mann, wird Wahlsieger. Die SPD verliert vor allem bei denen, die Lars Klingbeil die arbeitende Mitte nennt. Naja, das liegt auch an ihm. Er nennt sie zwar so, aber die SPD hat für diese Menschen schon lange nicht mehr allzu viel übrig. Hohe Sozialabgaben, hohe Steuern und der Energiepreisschock haben den Industriearbeiter vielerorts in die Knie gezwungen. Die SPD war für sie in den vergangenen Jahren nicht die Lösung, sondern das Problem. Jörg Schönborn von der ARD fasst den Wahlabend und die Entscheidung der Arbeiter und Angestellten so zusammen.
Verluste bei Arbeitern minus 14, bei Angestellten minus 12, also bei Menschen, die mit Gehalt oder Lohn ihren Lebensalltag bestreiten müssen.
Daraufhin retournierte der Parteichef aus Berlin nach dem Motto, ich habe verstanden.
Das sind ja Zahlen, die wir auch schon in Baden-Württemberg hatten und die Schmerzen. Das ist die Herausforderung, die Dinge zu ändern. Und nach Baden-Württemberg gab es ja auch diese Zahl, wo gesagt wurde, 60% der Bürgerinnen und Bürger verbinden uns eher mit der Frage von Transferleistung, Bürgergeld und eben nicht mit Arbeit. Und das ist das, was man radikal ändern muss.
Aber dann zeigt er gleich, dass er gar nicht so richtig verstanden hat. Der Industriearbeiter verdient nicht 3.000 bis 4.000, wie er sagte. Er verdient 5.000 bis 7.000. Die SPD hat ihn im Einkommensteuertarif zum Spitzenverdiener mit Höchststeuersatz gemacht. Aber der Finanzminister will ihn noch immer nicht entlasten. Wir hören mal rein, was er gestern Abend dazu gesagt hat.
Als Finanzminister werde ich eine Einkommensteuerreform auf den Tisch legen, wo ich will, dass diejenigen, die für 3.000, 4.000 Euro arbeiten gehen, dass die spürbar entlastet werden. Ein solches Paket kann es nur geben, wenn wirklich diese Menschen auch entlastet werden. Und das ist auch ein deutliches Signal, wenn man die Befragung heute sieht, dass die SPD hier klarer sein muss.
Und selbst wenn, es geht um mehr als den Steuertarif. Es geht darum, dass Arbeiter und Angestellte nicht mehr das Gefühl haben, diese SPD versteht sie. Das reicht von der Migrationsfrage über die Wohnungsnot bis zur Wirtschaftspolitik. Gestern waren die Pioneer-Reporter vor Ort in Mainz unterwegs. Mein Kollege Jan Schröder aus dem Hauptstadt-Politik-Team hat den Wahlgewinner Gordon Schnieder von der CDU kurz befragen können.
Herzlichen Glückwunsch zum Wahlerfolg. Welcher Impuls geht aber von dieser Wahl für die Bundespolitik aus?
Das ist erstmal heute der Tag in Rheinland-Pfalz und der Christdemokratie in Rheinland-Pfalz. Wir sind nach 35 Jahren endlich wieder da und nicht nur regierungsbeteiligt, sondern wir werden die Führung der nächsten Regierung übernehmen. Das steht heute bei mir im Vordergrund und da werden wir die nächsten Tage sehen, was die Bundesebene daraus macht. Ich glaube, dass das für die Mitbewerber nicht keine einfache Situation heute ist. Das muss man jetzt auch mal respektieren und von daher jetzt schaue ich heute auf uns hier.
Sie sprachen schon die Situation der Mitbewerber an. Das wird sicher keine einfache Woche auch für Kanzler Friedrich Merz werden. Welche Lehre kann Herr Merz jetzt aus dieser Wahl mitnehmen?
Es wird eine hervorragende Woche für Kanzler Friedrich Merz, denn er hat sich hier eingebracht und wir sind stärkste Kraft geworden. Ist auch ein Erfolg aus Berlin, ist auch ein Erfolg von ihm. Ich habe ihm eben dafür gedankt.
In der Tat, Friedrich Merz konnte nach Baden-Württemberg einen Wahlerfolg ja auch mal wieder gut gebrauchen. Der wurde ihm gestern serviert. Und trotzdem muss auch der Kanzler, jetzt wo sein Koalitionspartner SPD auf dem Sterbebett liegt, sich um eine Vision für diese Koalition, die sich noch immer die Große nennt, kümmern. Deutschland braucht alles Mögliche, aber mit Sicherheit kein Weiter-so. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Matthias Machnick ist ein Sozialdemokrat, ein Urgestein der SPD. Er war legendärer Wahlkampfmanager, der 1998 für Gerhard Schröder den Wahlsieg organisierte mit über 40%. Und 2002 nochmal. Sein Blick auf die Partei nach dieser verlorenen Landtagswahl, den hören wir gleich.
Zumindest eines ist klar, es gibt jetzt ab sofort keine Ausreden mehr.
Anne Schwedt in New York erzählt, was in dieser Woche wichtig wird an der Börse. Und wir sprechen über fragwürdige Werbeformen im Journalismus und Wir nennen Namen. Außerdem ziehen wir den Hut vor Arnold Schwarzenegger. Der will's nämlich mit 78 Jahren nochmal wissen. Im Willy Brandt-Haus in Berlin wird die Stimmung heute gedämpft sein. Nach dieser Wahlpleite in Baden-Württemberg kam jetzt die nächste hinterher aus Rheinland-Pfalz. Gestern Abend nicht ganz so wuchtig, muss man sagen, aber am Ende ist Niederlage Niederlage. Das Ganze schmerzt in diesem Fall doppelt, denn der Kandidat war ein moderner Sozialdemokrat. Alexander Schweizer, beliebt, pragmatisch. Wenn alle Sozialdemokraten so wären wie er, dann würde ich sagen, hätte die SPD heute Morgen nicht diese Probleme. Also die Frage ist ja aufgeworfen. Gibt es überhaupt noch eine Rettung für diese Sozialdemokratie? Weiß die Partei, wo sie hin will? Ein Mann, der zumindest mal weiß, wie man Wahlkämpfe gewinnt, ist Matthias Machnek. Er war Staatssekretär im Verkehrs-, im Umwelt- und im Wirtschaftsministerium. Und Wirtschaftsminister in Thüringen war er auch. Und er war unter anderem 1998 Chef in der Kamper. Das war damals die Wahlkampfzentrale der SPD. Und er sorgte mit dafür, dass Schröder gewann mit stattlichen 40,9%. Tja, und auch die Wiederwahl 2002 ist gelungen mit dann nochmal 38,5%. Auch das war Machneks Werk. Also, wie sieht dieser Mann aktuell seine Partei? Was sind seine Schlussfolgerungen? Jetzt heißt es, würde ich sagen, hinhören. Lars Klingbeil und Bärbel Baas, das wird gleich eine Lehrstunde in Sachen Realpolitik. Einen schönen guten Abend, Matthias Machnek.
Grüße nach Berlin.
Herr Machnek, der Mann, der Kandidat, war beliebt. Warum also diese Niederlage?
Die Zahlen sind sehr eindeutig. Wenn man die Wählerinnen und Wähler in Rheinland-Pfalz befragt hat über die Politik der SPD auf Bundesebene, haben 54% aller Wähler gesagt, sei schlecht, und 47% selbst der SPD-Wähler. Das heißt, eine Partei, die auf der Bundesebene, die letzte Forsa-Frage lag, die SPD bei 12%, kann keine Landtagswahlen gewinnen. Alexander Schweizer, wenn man die Zahlen zugrunde legt und die 12% von Forsa sieht, 14% über Bundestrend, das ist enorm. Aber ohne eine Rückendeckung auf der Bundesebene und Zustimmung auf der Bundesebene wird es extrem schwer, überhaupt noch Landtagswahlen zu gewinnen.
Also wer ist dann der eigentlich Schuldige? Ist das dann Bärbel Baas und das Lars Klingbeil? Sind das die Bundesvorsitzenden der SPD? Müssen die jetzt hier in die Verantwortung genommen werden für diesen Wahlabend?
Zumindest eines ist klar, es gibt jetzt ab sofort keine Ausreden mehr. Sondern eines ist doch klar, die SPD, und ich habe gerade Stimmen aus der SPD, das Problem sei, die Partei sei nicht erkennbar. Die Leute wissen nicht, wofür sie stehen. Das ist eine Führungsaufgabe. Und wenn Führungsleute der SPD sagen, die Partei, oder die Menschen wüssten nicht mehr, wofür die Partei steht, sprechen sie über sich selber. Die SPD muss sich wieder positionieren. Und sie muss eine Idee haben von einem modernen Deutschland.
Ja, aber nach links sagen doch viele Kritiker, auch solcher Wahlabende. Die SPD muss doch endlich nach links gehen. Heidi Reicheneck macht das doch vor. Da links ist so viel Platz. Was sagen Sie denen eigentlich?
Denen sage ich eines, eine Partei, die in alle Richtungen verliert. Die SPD verliert in Richtung CDU, in Richtung Grüne, in Richtung AfD, in Richtung Linkspartei. Eine solche Partei hat keine eigene Richtung mehr. Die SPD braucht eine Idee von einem modernen Deutschland. Und das ist mehr als das immer wieder Betonen des Sozialstaats. Sondern wir brauchen eine ökonomische Perspektive und wir brauchen einen Sozialstaat, der nicht nur alleine ein Transferinstrument ist, sondern ein Befähigungsinstrument. Und dazu gehören Reformen und das muss die Partei tun. Das Dritte, was ganz entscheidend ist. Ich bin kein großer Freund, sag ich mal, von CDU-SPD-Koalition oder SPD-CDU-Koalition, das schwächt die linke und rechte Mitte. Aber wenn man zusammen regiert und man bestimmte Dinge auf den Weg bringt gemeinsam, dann muss man sie auch gemeinsam und offensiv vertreten und nicht den Eindruck erwecken, und das tut die SPD in vielen Fällen, als habe man damit entweder nichts zu tun oder findet das, was man selber mit auf den Weg bringt, falsch und schlecht. Man kann nicht Regierung und Opposition in einem sein.
So, aber was ziehen wir jetzt personell für Schlussfolgerungen? Die Berliner Führung hat offenbar nicht mobilisiert und falls doch, dann in die andere Richtung. Was ist davon zu halten, von der Idee, die in Berlin kursiert, dass ein Mann wie Alexander Schweizer eigentlich nicht verloren hat, sondern eigentlich befördert werden muss? Wenn man dieses Ergebnis richtig liest, würden Sie das unterstützen, dass der in dieser Situation nach vorne gestellt und in den Bundesvorstand und tja, vielleicht an die Spitze der SPD gehört?
Also ich halte von vorschnellen Personaldebatten wenig. Wenn es keinen Mentalitätswechsel gibt in der SPD, versandet auch ein Personalwechsel. Und ich will Ihnen mal ein Beispiel sagen, wie schwierig das ist. Ich bin jetzt 43 Jahre Mitglied dieser Partei und ich treffe immer mehr Parteimitglieder, Mitglieder der SPD, die sich politisch heimatlos fühlen in dieser Partei.
Aber einer dieser Menschen sind Sie doch auch, Herr Machnick, oder? Geben Sie es zu, richtig identifizieren mit dem, was da geschieht, können Sie sich nicht mehr.
Ja, ich bin politisch heimatlos, ich sage das ganz offen. Ich bin SPD-Mitglied, ich fühle mich manchmal politisch heimatlos, weil ich nicht mehr erkennen kann, was diese Partei will und dass sie vor allen Dingen eine Reformpartei ist. Ich bin in die SPD eingetreten, weil sie eine Reformpartei war und dieses Land modernisiert hat. Und ich glaube, wir stehen an der Schwelle, wo wir umfassende Reformen brauchen, um dieses Land zukunftsfähig zu machen. Wir haben eine außen- und sicherheitspolitische Krise, Ukraine, Iran. Wir haben eine ökonomische Krise, weil wir haben schwaches Wachstum, wir haben Deindustrialisierung und wir haben eine Legitimationskrise der Demokratie, weil selbst da, wo die CDU oder andere Parteien Wahlen gewinnen, denken viele, die lösen die Probleme nicht. Wenn diese drei Krisen hat es in der Form, in dieser Synchronität noch nie gegeben. Und was ich erkenne auf Berliner Ebene, es wird Politik gemacht wie zuvor, als sei nichts geschehen. Und das sage ich an die Adresse beider Koalitionsparteien, weil die Rituale, die Rhetorik hat sich entkoppelt von der politischen Wirklichkeit von vielen Menschen. Und deswegen müssen diese Fragen ins Zentrum und es muss wieder ein Zentrum in dieser Koalition geben, das es heute nicht gibt. Man muss eines sagen, weder Lars Klingbeil noch Friedrich Merz noch Bahn noch Mirsch haben die Autorität, auch die notwendigen Reformen in den eigenen Reihen durchzusetzen. Das wäre aber notwendig, damit dieses Land vorankommt. Und deswegen ist es eine gemeinsame Aufgabe. Die SPD muss einen wesentlichen Beitrag dazu leisten.
Nun würden jetzt Lars Klingbeil, Bärbel Baas, wenn Sie uns zuhören, ich weiß genau, was Sie sagen würden. Der Machnick hat leicht reden, alle mitnehmen, weiß ich schon, sagen alle. Aber bei dem, was ja ansteht, bei Sozialstaatsreformen zum Beispiel, wir haben die Erfahrung der Agenda 2010, alle mitnehmen? Naja, wie soll man denn bei einer Rentenreform alle mitnehmen, Herr Machnick? Das heißt, die SPD, und deswegen zögern ja auch alle so, auch der Kanzler Friedrich Merz, wird ja Zumutungen für die Leute auch bereit haben, oder nicht?
Ich glaube auch so, dass die Leute bereit sind, Zumutungen zu akzeptieren. Allerdings, wenn als Reformpaket sich einzig und allein auf eine Rentenreform oder eine Gesundheitsreform konzentriert, sage ich, das ist überhaupt nicht ausreichend für eine weitere ökonomisch positive Entwicklung. Da müssen viele andere Dinge hinzukommen. Wir brauchen eine andere Energiepolitik, wir brauchen andere Energiepreise, wir brauchen mehr öffentliche und private Investitionen, aber die müssen dann auch zielgerichtet sein. Sigmar Gabriel und ich haben ja einen entsprechenden Artikel auch bei Pioneer geschrieben,
ja,
dass wir eine konzertierte Aktion brauchen. Ein Zusammenwirken von Regierung, Gewerkschaften und Unternehmerverbände. Damit würde das Paket möglicher Maßnahmen breiter. Im Übrigen, wenn man sich dort verständigen würde, wäre die Legitimation für ein Reformprojekt viel höher. Und die Angriffe, die sicherlich kommen von Grünen, von Linken und von der AfD, kann man dann mit einem begegnen. Wir haben einen neuen sozial-ökonomischen Konsens in Deutschland hergestellt. Und das ist dann eine sehr offensive Herangehensweise, auch mit Kritik umzugehen.
Also, was ist Ihre Prognose? Wie geht das jetzt weiter? Kommt jetzt die Woche der langen Messer? Wird jetzt nicht doch über Personal, so wie die Dinge liegen, erstmal gesprochen?
Natürlich wird intern gesprochen. Ich bleibe dabei. Ohne einen Mentalitätswechsel, ohne einen Einstellungswechsel bringen Personalwechsel nichts. Aber ich bin für eines, wenn ich dann schon einen Personalvorschlag machen darf.
Ja.
Die SPD sollte eben diese unselige Doppelspitze endlich ad acta legen. Ich glaube, wir brauchen wieder Führung. Dann müssen aber auch diejenigen, die in der Führung sind, eine Aufgabe übernehmen, die da heißt: Ich kann mich nicht nur überall beliebt machen. Führung heißt auch, Konflikte da einzugehen, wo sie notwendig sind. Und ich wünsche mir, und das ist mein Anforderungsprofil an Vorsitzende: Vorsitzende müssen führen wollen. Vorsitzende müssen auch bereit sein, schwierige Entscheidungen zu treffen. Ich kann nicht nur immer der liebe Lars oder die liebe Bärbel sein. Das mag für Parteitage gut sein, für das Land ist das nicht gut.
Danach kann gar nichts mehr kommen. Matthias Machnick mit einer Klartextanalyse am späten Abend. Vielen Dank, Herr Machnick.
Alles Gute, beste Grüße nach Berlin.
Lassen Sie uns heute Morgen über Journalismus reden, über den Zustand des Journalismus in Deutschland. Einer, der sich um die Zukunft der Wahrheit Sorgen macht, ist der legendäre Regisseur und Filmemacher Werner Herzog. Vor 3 Jahren erschien ein Buch von ihm mit jenem legendären Titel »Die Zukunft der Wahrheit«.
In einer Zeit des überwältigenden Vormarschs von Fake News, von der Möglichkeit umfassender digitaler Fälschungen, von der von Lügen erfüllten Propaganda in der Politik, von einer Welt, aus der jede Manifestation von Wahrheit verschwunden zu sein scheint, wie können wir da noch die Orientierung behalten?
Meine Antwort wäre gewesen, dafür ist der politisch unabhängige und unbestechliche Journalist zuständig. Er ist doch unser Wahrheitssucher vom Dienst, selbst wenn, wir ja alle wissen, die eine Wahrheit wird er niemals finden. Mein alter Chef Rudolf Augstein, für dessen Spiegel ich 20 Jahre gearbeitet habe, ist für seine Liebe zur Wahrheit sogar ins Gefängnis gegangen. 1962 war das. So sahen damals für uns die Vorbilder aus. Auch Axel Springer übrigens ließ sich weder von Konrad Adenauer noch von der außerparlamentarischen Linken einschüchtern. Er baute das Springer-Hochhaus, und zwar in Wurfnähe zur Berliner Mauer, als Symbol seiner Freiheitsliebe. Er und Augstein waren höchst unterschiedlich, aber eins hat sie geeint: ihre Unbeugsamkeit. Diese Vorbilder waren stilbildend für Journalisten, die damals in den Redaktionen interne Verhaltenskodexe aufstellten, um die Begehrlichkeit der Verlage und insbesondere der Werbeindustrie zu begrenzen. Wir bildeten eine Wagenburg, um unsere Redaktion zu schützen gegen Schleichwerbung, Product Placement, Advertorials. Dieser Konsens, scheint mir, ist zerbrochen. Viele, aber Gott sei Dank nicht alle, aber doch eben viele meiner Kollegen und Kolleginnen sind falsch abgebogen. Insbesondere in der boomenden Podcast-Industrie herrscht eine Goldgräberstimmung. Adam Benjamin, CEO einer Marketingfirma in Los Angeles, heizt mit YouTube-Videos wie diesem hier die Stimmung an.
With a host-read podcast ad, you're not just getting exposure. You're leveraging the credibility that host has with their audience to sell your product or generate leads for your company.
Der junge Mann aus L.A. verspricht große Erfolge im Verkauf, aber nicht durch Journalismus und auch nicht durch normale Werbeeinblendungen, sondern durch sogenannte host-read ads, also vom Moderator mit authentischer Stimme vorgetragene Produktempfehlungen. Die würden, so der junge Mann aus L.A., die persönliche Glaubwürdigkeit leveragen, also hebeln. Was zunächst ja eine Refinanzierungschance für junge Podcaster war, sei ihnen gegönnt. Aber das nutzen mittlerweile profilierte und auch sehr wohlhabend gewordene Journalisten. Warum? Ganz einfach, weil man das 3- bis 5-fache einer normalen Werbeeinblendung erlösen kann. Das melden uns Insider. Meine Kritik ist die: Die bei früheren Arbeitgebern, sei es bei der Welt, sei es bei der ARD, erworbene Glaubwürdigkeit wird jetzt in der Spätphase der Karriere meistbietend versilbert. Beispiele: Anne Will, die nach ihrem Weggang aus der ARD einen Podcast gestartet hat, liest jetzt solche Reklametexte vor.
Werbung.
Manchmal braucht es nur einen guten Artikel und plötzlich habt ihr 10 neue Gedanken im Kopf. Genau dafür ist Readly gemacht. In einer einzigen App bekommt ihr Zugriff auf mehr als 8000 Magazine und Zeitungen aus nationaler und internationaler Presse. Ob Politik, Wirtschaft, Börse oder eure ganz persönlichen Interessen, die Auswahl ist riesig.
Auch für einen Mobilfunkanbieter namens Frank trommelt die Podcasterin Anne Will.
Überhaupt steht Frank für Klarheit und Einfachheit. Kein Schnickschnack, keine versteckten Kosten, keine unnötigen Extras. Einfach ein Mobilfunkvertrag, der sich von selbst erledigt. Bestes Telekom-Netz mit 5G und bis zu 50 Mbits. 20 GB für 10 Euro oder 45 GB für 15 Euro im Monat, monatlich kündbar. Und das alles digital per App. Mit eSIM bist du in rund 15 Minuten startklar, egal wo. Also, wenn du deine Toxic Trades akzeptierst, aber keinen Bock mehr auf toxische Verträge hast, Frank macht's dir leicht.
Aber auch die Kollegen von Lage der Nation, die klug über Politik sprechen, aber dann immer wieder solche verstörenden Spots einsprechen. Erst gibt's Regierungskrise und dann den Rabatt.
Wenn ihr das mal ausprobieren möchtet, unter incogni.com/Lage der Nation. Incogni mit C geschrieben, bekommt ihr aktuell 60% Rabatt auf den Jahresplan.
Verena Pauster wäre hier auch zu nennen. Sie ist Unternehmerin und Chefin des Startup-Verbandes, aber sie co-hostet eben auch einen Podcast namens Fast and Curious. Der ist beliebt, ich höre ihn auch sehr gern. Und man könnte auch sagen, sie ist ja gar keine Journalistin. Genauso wenig wie ihre Partnerin im Podcast, Lea-Sophie Kramer. Die ist nämlich erfolgreiche Unternehmerin. Aber, und jetzt kommt das Aber, beide betreten mit diesem Podcast das Feld der Medien und des Journalismus. Und deshalb werden sie von mir mit denselben Maßstäben gemessen. Und diese Messung fällt eben leider nicht positiv aus, weil die beiden hier ihre Glaubwürdigkeit einsetzen. Und sie setzen sie ein, nicht um zu informieren und zu inspirieren. Das tun sie auch. Aber sie setzen sie eben auch ein, um zu verkaufen.
Heute möchten wir euch Professor Dr. Steinkraus vorstellen. Und ich liebe die Produkte. Ich nutze jeden Morgen und Abend die Facecare Medium Creme und finde die wirklich ganz, ganz toll. Und es sind wirklich ganz besondere Produkte, denn die sind evidenzbasiert entwickelt. Und zwar vom Gründer des Dermatologikums in Hamburg, Professor Dr. Steinkraus. Und das schon seit 40 Jahren.
Und dann kommt Lea-Sophie Kramer, wie gesagt Co-Host in diesem Podcast mit Verena Pauster, die auch über die ach so tolle Creme spricht und über ihre Sommersprossen.
Und das Tolle ist, dass man bei Professor Dr. Steinkraus wirklich für jeden Hauttyp die passende Hautpflege findet, weil meine Haut ist ja mit Sommersprossen eher durchsichtiger und eher elastischer und eher sehr, sehr dünn. Und da nehme ich auch die Cremes, aber zum Beispiel auch das Vitamin C Serum in moderner Kapselform und das Hyaluronserum. Und es ist wirklich schön, weil man eine Marke hat, der ich total vertraue, weil sie eine echte dermatologische Kompetenz hat. Und Professor Dr. Steinkraus ein gefühlt sozusagen wirklich authentisches Interesse an unserer Haut hat. Das ist was, was sich dann einfach gut anfühlt, wenn man diese Produkte nutzt.
Philipp Westermeier, auch ein erfolgreicher Podcaster und Unternehmer. Ein prima Typ, wer ihn kennt, weiß, was ich meine. Er ist der Chef der Online-Marketing-Rockstars in Hamburg. Er hat seinen eigenen OMR-Podcast. Auch er verkauft sehr offensiv Werbebotschaften. Kleiner, unauffälliger Jingle, keine Werbekennzeichnung und los geht's.
Wir teilen heute mal ein Insight aus dem OMR-Maschinenraum. Und zwar, wie wir bei OMR neue B2B-Leads für unseren Vertrieb generieren. Und viele werden es sich schon denken können, wir machen das Ganze mit SalesViewer.
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 Der Vermarkter 7One, so berichtet es das Medienportal Übermedien, wirbt bei HostReds mit einer bis zu 12-mal höheren Umsatzrendite beim Verkauf eines Produkts. 12-mal höher als bei einer Standard-YouTube-Werbung zum Beispiel. Und 7One, so berichtet Übermedien, sichert seinen Anzeigenkunden zu, Zitat, unsere Hosts halten sich bei jeder Produktion an ihr Briefing und stärken ihre Werbebotschaft mit individuellen Erlebnisberichten und persönlichen Empfehlungen. Zitat Ende. Denn es gibt mittlerweile Spezialagenturen, die interessieren sich ja genau für diese Frage. Wo steckt das Geld bei einem Podcast?
Where is the money in podcasting?
Und vor diesem Hintergrund fragt dann das Medienportal Übermedien, hat der Pionier-Kapitän in der Sache nicht einen Punkt? Und liefert die Antwort gleich mit. Zitat: Host-Read Ads im Journalismus gehören diskutiert, nicht wegen, sondern trotz Steingart. Zitat Ende. Und jetzt, ich bin bereit, mit Journalisten und Journalistinnen, die das anders sehen, in den Dialog zu treten. Nicht übereinander reden, miteinander. Nicht bei Twitter, sondern im nächstgelegenen Podcast-Studio. Ich denke, das wäre die beste Werbung für den Journalismus.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Ja, das weiß niemand besser als unsere Börsenreporterin Anne Schwedt in New York. Und deshalb einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Was wird in dieser Woche, Anne, wichtig für die Investoren?
Ja, für die Anleger bleibt vor allem der Ölmarkt weiter im Fokus. Donald Trump hat ja dem Iran ein Ultimatum gesetzt, die Straße von Hormuz wieder zu öffnen. Jede neue Nachricht aus dem Nahen Osten oder zu möglichen Lieferausfällen kann die Kurse sofort wieder drehen und damit auch die Stimmung an der Wall Street beeinflussen. Dazu kommen diese Woche mehrere Reden von Fed-Mitgliedern. Die Anleger hören da natürlich ganz genau hin, ob die Notenbank nach dem letzten Zinsentscheid den Ton bei Wachstum und Inflation verändert. Außerdem wird es bei den Konjunkturdaten spannend. Am Dienstag kommen die Flash-PMIs als früher Hinweis auf die globale Wirtschaft. Später folgen dann auch noch Daten zu Neubauten und Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe. Und auf der Unternehmensseite stehen unter anderem GameStop, Chewy und Carnival auf der Agenda.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass so mancher Kraftprotz wohl gar nicht ans Aufhören denkt. Auch nicht mit 78 Jahren.
You killed my father, you killed my people, you took my father's sword. Ha!
Im Jahr 1982 machte der Fantasy-Streifen Conan der Barbar ihn und seine Muskeln weltberühmt. Es geht um Arnold Schwarzenegger. Auf dem Arnold Sports Festival, das war kürzlich in Ohio, da hat er gesagt, dass er auf die Leinwand zurückkehren werde als Conan der Barbar. 44 Jahre nach dem ersten Teil, also wieder das Schwert schwingen möchte. Diverse Medien berichten von einem begeisterten Schwarzenegger, der auf der Veranstaltung über das Projekt genau so gesprochen hat. Aber eine richtige Bestätigung gibt es noch nicht. Filmfirma, unklar, Etat, keiner weiß was. Also kurz gesagt, da fehlt noch was. Aber die Story scheint schon zu stehen. Der alternde König Conan, so die Story, wurde zurückgedrängt aus seinem Königreich. Er werde jede Menge Konflikte, Magie und fantastische Kreaturen hervorzaubern, dieser Film, und natürlich eine große Portion Gewalt. Ungeduldige Fans haben jetzt schon mit künstlicher Intelligenz einen täuschend echten Trailer dieser Neuauflage kreiert, gewissermaßen als Ermutigung für die Finanziers, doch jetzt das Portemonnaie zu öffnen. Dieser Trailer zeigt den Bodybuilder mit freiem Oberkörper und mit archaischen Botschaften.
Peace is not a teacher. Pain is.
Auf seinem Instagram-Profil sieht man, Schwarzenegger hart trainieren. Mit 78 Jahren scheint er topfit, der Arnie. Entschuldigung, Mr. Schwarzenegger natürlich. Oder auch Mr. Governor. 2021 wollte er auf einer Veranstaltung mit mir und Wladimir Klitschko, nämlich, dass wir ihn formaler ansprechen. Und er rief sogar Klitschko um Hilfe, falls ihn hier jemand Arnie nennen sollte.
Arnold, can we name you Arnie? Is that your nickname, Arnie?
No, don't call me Arnie.
No?
Vladimir, you know what to do when he calls me Arnie, okay? Okay,
also, jetzt warten wir geduldig auf die offizielle Bestätigung. Das wäre ja für alle, die eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit fordern, eine Vorlage, würde ich sagen. Rente scheint etwas für Feiglinge zu sein. Und so schließen wir denn heute mit einem Song aus Schwarzeneggers alter Heimat aus Österreich, Macho Macho von Reinhard Fendt.
Macho Macho, constantly on a Macho Macho, muss man sein. Macho Macho, sing for Stimmer von der Welt.
Ich wünsche Ihnen einen kraftvollen Start in diese neue Woche. Morgen hören Sie hier aus diesem Studio meine Kollegin Carina Mössbauer mit neuesten Insights dann aus der CDU und der SPD. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. Macho, Machos, bleiben in Mode. Macho, Machos, Sterne aus. Macho, Machos, nimmt man gerne mit nach Hause. Macho, Machos, haben viel Neider. Machos, haben viel Fremd verloren. Sie sind leider um die Hosenlänge vor.